Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Gottes Auftrag gilt. Ich habe Verse aus 2. Mose Kapitel 3 bis Kapitel 6. Und im Prinzip ist meine Predigt eine Fortsetzung meiner letzten Predigt. Ich habe das letzte Mal über die Berufung Moses gepredigt. Wir lesen das in 2. Mose 3, Vers 1 bis 14. Und ich dachte mir einfach, ich lese diese Verse am Anfang, dass wir noch mal vor Augen haben, um was es da ging, und wollen einfach auf diese Geschichte hören, aus 2. Mose 3, Vers 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwägers oder seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter in die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und war doch nicht verzehrt. Und sprach, ich will dahin und besehen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zeug oder zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, da du aufstehst, ist dein Heiligland. Und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie treiben. Ich habe ihr Leid erkannt. Ich will herniederfahren, dass ich sie errette von der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Land in ein Gut- und Weitland, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Nämlich an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Weil dir nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich kommen ist und habe auch dazu gesehen ihre Angst und wie sie die Ägypter ängsten, so geh nun hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen, wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Also ich bin unverändert, immer der gleiche, ich verändere mich nie. Und sprach, also sollst du den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Das war die Berufung Moses. Und Mose fühlte sich vollkommen ungeeignet für diese Aufgabe, für die Gott ihn haben wollte. Er war schon 80 Jahre alt. Die ersten 40 Jahre war er beim ägyptischen Pharao, am Hof des Pharaos. Er war Prinz. Er hatte das beste Leben, das beste Essen. Er hatte alles, was er brauchte, weil er zur Familie Pharaos gehörte. Allerdings machte ihn das nicht glücklich, weil er es nicht ertragen konnte, wie sein Volk, das Volk Israel, von den Ägyptern gefoltert und unterdrückt wurde. Und als Mose sah, wie einer aus dem Volk von den Ägyptern geschlagen wurde, brachte er den Ägypter um und als Folge davon musste er dort fliehen, weil der Pharao ihn umbringen wollte. Pharao war schließlich der mächtigste Mann in der damaligen Welt. Aus seiner Flucht kam Mose nach Midian. Und so wurde aus dem Mose über Nacht, aus dem Prinzen wurde ein Schafhirte. In Midian hütete er die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Das hatte er jetzt 40 Jahre gemacht. Kein Wunder, dass er den Eindruck hatte, dass die Aufgabe, für die Gott ihn haben wollte, vollkommen ungeeignet war. Wie kam Gott nur darauf, ihn nach Ägypten zu schicken? Vielleicht hat man immer noch nach seinem Leben getrachtet, auch nach 40 Jahren. War das nicht viel zu gefährlich? Aber Gott sah das anders. Gott gab ihm den Auftrag, nach Ägypten zum Pharao zu gehen. Und für Mose war das völlig undenkbar. Und deshalb hat Mose in diesen Kapiteln, die wir vor uns haben, immer wieder irgendwelche Entschuldigungen gehabt, warum er der Falsche für diese Aufgabe war. Diese Liste von Entschuldigungen schauen wir uns heute Morgen an. Weil wir werden uns wiederfinden in dieser Liste. Wir haben auch viele Entschuldigungen, warum Gott mit uns nichts anfangen kann. Warum wir nichts vor Gott tun können. Und deshalb lasst uns diese Entschuldigungen anschauen. Ich werde zuerst mal diese Entschuldigungen ganz kurz durchgehen. Und dann wollen wir hören aus Gottes Wort, wie Gott es sieht. Die erste Entschuldigung, 2. Mose 3, 11, mangelnde Begabung. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Mose sagte, früher war ich ägyptischer Prinz, da war es vielleicht noch denkbar, dass ich sowas tun konnte. Aber seit 40 Jahren hüte ich die Schafe und ein ganzes Volk aus Ägypten zu führen, ist zu groß für mich. Da bin ich der Falsche, diese Aufgabe ist zu gewaltig, ich bin vollkommen unqualifiziert. Ich kann das nicht. Es geht um 3 Millionen Menschen und nicht nur um ein paar Schafe. Das konnte sich Mose nicht vorstellen. Das war eine Nummer zu groß für ihn. Dann die zweite Entschuldigung, mangelnde Botschaft, 2. Mose 3, 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Was soll ich ihnen sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich den Leuten sagen soll. Ich habe mich bisher mit den Schafen unterhalten. Was soll ich ihnen denn sagen? Was ist meine Botschaft? Wie erreiche ich die Herzen der Leute? Wie sorge ich dafür, dass sie mir überhaupt zuhören? Die dritte Entschuldigung, mangelnde Autorität. 2. Mose 4, 1. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose sagte, ich bin mir sicher, wenn ich dorthin komme, sie werden mir nicht glauben, sie werden mir nicht zuhören. Denn sie werden sagen, das kann jeder sagen, Gott ist dir nicht begegnet. Ich habe keinen Rückhalt, keinen Einfluss auf die Leute, ich war ja 40 Jahre in Midian. Sie werden meine Leitung nicht anerkennen. Ich habe keine Autorität bei diesen Menschen. Die vierte Entschuldigung, mangelnde Redegabe, 2. Mose 4, 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, seit der Zeit du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Mose sagte, Herr, du weißt doch, ich kann nicht reden. Das ist nicht meine Stärke. Und Leitung hat mit Reden zu tun. Ich konnte das noch nie und die letzten 40 Jahre hat sich mein Reden nicht verbessert. Meine Schafe brauchen keine gute Rhetorik. Ich habe nicht die Gabe, Gedanken auf den Punkt zu bringen und Menschen zu überzeugen. Mangelnde Redegabe. 5. Entschuldigung, mangelnde Eignung. 2. Mose 4, 13. Mose sprach aber, mein Herr, Sende, wen du willst. Mose war überzeugt, ich bin einfach nicht der Richtige. Das wird nie funktionieren. Herr, du hast 3 Millionen Menschen in deinem Volk und du willst mir sagen, dass du keinen anderen hast wie mich? Es gibt so viele andere qualifizierte Leute. Ich passe einfach nicht. Such dir einen anderen. 6. Entschuldigung, mangelnder Erfolg. 2. Mose 5, 22 bis 23. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem, dass ich hinein bin gegangen zu Pharao, mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Hier war Mose bereits in Ägypten und Mose hat mit dem Pharao gesprochen, aber der Pharao plagte das Volk nur noch schlimmer. Und Mose fragte sich, was das soll. Warum hat Gott ihn nach Ägypten geschickt, nachdem die Situation danach nur noch schlimmer war? Mose war dem Volk keine Hilfe. Und sicher erinnerte sich Mose sofort, was vor 40 Jahren geschehen war, als er auch mit eigener Macht, mit eigener Kraft das Volk erlösen wollte und den Ägypter umgebracht hat. Auch das hat nichts gebracht und da war er wieder an diesem Punkt. Er konnte es einfach nicht. 7. und letzte Entschuldigung, mangelnde frühere Akzeptanz. 2. Mose 6, 12, Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israel hören mich nicht. Wie sollte mich denn Pharao hören? Dazu bin ich von unbeschnittenen Lippen. Was willst du als Leiter machen, wenn deine eigenen Leute dir nicht zuhören? Bisher hatte Mose nur große Worte gemacht und das Gegenteil beim Pharao erreicht. Wie sollten ihm seine Leute da noch zuhören? Ganz zu schweigen vom Pharao. Der hat ihn nur belächelt und verachtet. Mose hatte früher schon Akzeptanzprobleme und nachdem er seine Leute bisher nicht erreicht hat, gab es keinen Grund, ihm weiter zuzuhören. Wenn wir diese Liste der 7 Entschuldigungen anschauen, dann kann jeder verstehen, warum Mose den Auftrag Gottes nicht annehmen wollte. Es lag nahe, er war der Falsche für diese Aufgabe. Mose hatte gute Gründe, sich vollkommen unsicher und unfähig zu fühlen. Aber ist das nicht bei uns allen so? Wir sind chronische Zweifler, wenn es darum geht, etwas für Gott zu bewegen. Ich kenne mein Herz und wir können uns gut genug. Jeder, der ehrlich ist, wird das bestätigen. Deshalb wollen wir die 7 Zweifel mit Gottes Wort widerlegen. Denn Gott hat für jeden Zweifel eine Zusage oder eine Erklärung. Schauen wir uns Gottes Reaktion auf unsere Entschuldigungen an. 1. Entschuldigung, mangelnde Begabung. Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Ich kann das nicht. 1. Korinther 1, 25 bis 27. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind. Und göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Seht an, liebe Brüder, euren Beruf. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, in Gottes Reich gelten andere Gesetze. Er hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten nicht annehmen, dann kann Gott nicht mit uns arbeiten. Gott arbeitet auf seine Weise und er macht in diesen Versen eindeutig klar, wie er arbeitet. Gott arbeitet nach einem anderen Prinzip als diese Welt. Denn Gott liebt es, Leute zu nehmen, auf die keiner zählt, die kein Selbstbewusstsein haben, die von allen belächelt werden. Und er nutzt diese Leute, um zu zeigen, was er für ein großer Gott ist. Gott arbeitet schon immer mit Versagern, mit Anfängern, mit gescheiterten Existenzen, mit Sündern, mit Menschen wie du und ich. Mit solchen Leuten arbeitet unser Herr. Ihr müsst doch nur anschauen, was wir in den letzten Jahren für die Gemeinde Jesu alles erreicht haben. Ich kann nicht erkennen, dass es von großem Erfolg gekrönt war. Für Gott ist es kein Problem, solange wir uns demütigen und solange wir einsehen, dass mit uns kein Blumentopf zu gewinnen ist. Gott braucht Versager, die Törichten, die Dummen, die Schwachen, die Zerbrochenen, die Verzweifelten, die unwürdigsten Kandidaten. Gott braucht die Menschen, die ganz genau wissen, dass sie ohne Gott nichts tun können. In unserer Welt ist es vollkommen anders. Dort zählt Kompetenz, Wissen, Erfolg und Erfahrung. Jeder weiß das. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann ist es wichtig, dass er sich auskennt und Erfahrung hat. Das ist doch logisch. Und wenn er mich noch operiert, dann frage ich natürlich, ob er das schon mal gemacht hat. Ich gehe doch nicht zu einem Arzt, der keine Ahnung hat. Wenn ich auf dem OP-Tisch liege, kann ich mich sowieso nicht wehren. Das macht jeder so. Bei Gott geht es nicht darum, wer ich bin, sondern es geht immer darum, wer Gott ist. Es geht zuallererst um Gott. Und wenn du von Gott gebraucht wirst, dann kommt es einzig und allein auf Gott an. Menschen, die auf ihre eigene Begabung, auf ihre eigenen Fähigkeiten setzen, mögen nach außen hin gut aussehen und gut ankommen. Aber was sie sagen, ist nicht echt. Es ist eine Fälschung ohne Vollmacht. Es kann sogar sein, dass sie inhaltlich das Richtige sagen, aber Gott gebraucht diese Leute nicht. Wer auf seine eigenen Fähigkeiten baut, der betrügt sich und andere. Es ist lächerlich, was wir bewegen, wenn Gott nicht im Zentrum steht. Es ist lächerlich, was wir erreichen, wenn Gott nicht den Mittelpunkt hat. Gott will damit nichts zu tun haben. Es beleidigt ihn nur. Gott braucht keine neuen Möglichkeiten, keine neuen Methoden, um seine frohe Botschaft den Menschen zu vermitteln. Er möchte Leute, die sich wie Ertrinkende an sein Wort klammern. Die wissen, dass sie ohne nichts tun können. Lass mich versuchen, das an einem Bibelvers deutlich zu machen. Dieser Vers ist das beste Beispiel dafür, wie wir als Gemeinde arbeiten sollten. Apostelgeschichte 4,13. Sie, das waren die Schriftgelehrten, die religiösen Führer, sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich, denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren und kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie konnten es nicht fassen, wie überzeugend Petrus und Johannes aufgetreten sind. Sie waren ungelehrte Leute, sie hatten keine Ausbildung. In den Augen der Schriftgelehrten waren sie dumme Leute, Idioten. Sie hatten keine Ahnung. Petrus und Johannes waren einfache, hier steht Laien, gewöhnliche Leute, ohne religiöse akademische Vorbildung. Sie waren nicht in den richtigen Schulen, sie kamen nicht aus den richtigen Familien und trotzdem war ihre Predigt so überzeugend, dass die Schriftgelehrten es nicht fassen konnten. Denn die Schriftgelehrten, sie kamen von den richtigen Schulen, sie waren aus den richtigen Familien, sie hatten die beste Vorbildung, aber ihnen fehlte die Vollmacht. Woher kam das? Vollmacht hat nichts mit Wissen und theologischer Ausbildung zu tun. Vollmacht hat damit zu tun, dass wir unsere Sünde bekennen, Buße tun, dass wir mit Jesus leben und dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Sünde bekennen, mit Jesus leben, Gottes Wort lesen. Denn Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist in seinem Wort. Und es gibt ohne sein Wort keine Vollmacht. Wir bekommen Vollmacht nie außerhalb des Wortes Gottes. Ohne Gottes Wort gibt es keine Geisterfüllung und keine Vollmacht und kein geistliches Wachstum. Ohne Gottes Wort kannst du nicht voll Geistes sein. Es geht nicht. Ich rede aus Erfahrung. Es gibt keine Gotteskraft, keine Geisterfüllung in unserem Leben außerhalb des Wortes Gottes. Niemals. Es gibt keine Abkürzung, keine andere einfachere Möglichkeit. Die zweite Entschuldigung, mangelnde Botschaft. 2. Mose 3,13 sagt Mose, was soll ich ihnen sagen? Was soll ich ihnen sagen? Jesus sagt in Matthäus 10, 18 bis 20, als er seine Jünger aussendet, und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Das hat Jesus selber gesagt. Ich werde euch geben, was ihr reden sollt. Denn ihr seid nicht die, die reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Der Geist Gottes kontrolliert und steuert, was wir sagen. Und wir können nicht behaupten, dass es von uns kommt, weil es eben vom Geist Gottes kommt. Und je mehr wir im Wort Gottes zu Hause sind, je mehr wir Gemeinschaft mit Gott suchen, desto mehr kann uns der Geist Gottes führen und leiten und steuern und zu seiner Ehre gebrauchen und durch uns reden. Die dritte Entschuldigung, mangelnde Autorität. 2. Mose 4,1. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose wollte seinen Auftrag ehrlich ausführen und sie haben ihm nicht zugehört. Und wir lesen in den Versen danach, dass Gott Wunder tat. Da ist das geschehen mit dem Stab, der zur Schlange wurde. Oder wie der seinen Stab über den Nil gehalten hat und das ganze Wasser zu Blut wurde. Das heißt, Gott nutzte später Wunder und gab Mose die Autorität. Gott tut Wunder auch heute. Matthäus 12, Vers 22 bis 24, da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn also, dass der Blinde und Stumme beides redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie, er treibt die Teufel nicht anders aus als durch Beelzebub, der Teufel Obersten. Die Pharisäer, die religiösen Führer, sie wollten es nicht akzeptieren, dass sie nicht im Mittelpunkt standen, dass ihnen die Ehre genommen wurde. Sie wollten die Ehre für sich behalten. Und sie sahen, wie Menschen sich für Jesus interessierten, wie sie zu ihm kamen. Und das wollten sie nicht zulassen. Sie hatten Angst um ihren Einfluss. Und so behaupten sie, dass Jesus das nicht in Gottes Namen getan hat, diese Wunder, sondern satanische Mächte hatte, um den Besessenen zu befreien. Wenn die religiösen Führer damals Jesus beschuldigt haben, dass er im Namen Satans gehandelt hat, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn man uns nicht glauben will. Aber Gott selber sorgt dafür, dass sein Wort immer wahr ist, dass es gegen alle Widerstände in Erfüllung geht. Und Gott tut Wunder auch heute noch. Und seine Macht kann jeder erfahren, der Buße tut und mit Gott lebt. 4. Punkt, mangelnde Redegabe, Gottes kräftiges Wort. 2. Mose 4,10. Mose sagt, ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Vielleicht hat er gestottert, ich weiß es nicht. Lesen wir 1. Korinther 2, 1 bis 5. Schreibt Paulus: Und ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Es ist kein Fehler, die Bibel zu kennen und sie zu studieren. Ich versuche, so viel wie möglich in der Bibel zu lesen, und ich habe den Eindruck, dass ich ganz am Anfang bin und noch so wenig verstanden habe. Aber alles menschliche Wissen ist begrenzt, und deshalb ist es gefährlich, wenn wir von menschlichem Wissen angezogen werden. Paulus sagt: Ich kam zu euch nicht mit hohen Worten. Wisst ihr, wer Paulus war? Apostelgeschichte 2, Vers 3 lesen wir, dass er zu den Füßen Gamaliels gesessen hat. Einer der berühmtesten Lehrer der damaligen Zeit. Und das durften nur handverlesene, kluge Leute machen. Paulus war so einer. Er gehörte zur religiösen Elite. Sein IQ war sicher über dem Durchschnitt. Keiner konnte mit seiner Weisheit und seiner Intelligenz mithalten. Aber was sagt Paulus? Da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit. Ich kam nicht, um euch zu beeindrucken, sondern ich kam, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch. Paulus wusste sehr viel, aber er entschied sich, alles, was er gelernt hat, auszublenden, alle Rhetorik auszublenden. Das Einzige, was ihm wichtig war, ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Denn ohne Jesus können wir nicht zu Gott kommen. Ohne die Vergebung am Kreuz, ohne dass er für uns starb, für unsere Schuld, können wir nicht zu Gott kommen. Alles, was du an Gutes getan hast, ist Schrott, um das Böse auszugleichen. Du denkst vielleicht, das Gute, das ich getan habe, müsste das Böse einigermaßen ausgleichen. Aber das können wir uns völlig aus dem Kopf schlagen. Jakobus 2,10: Denn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Ein einzige Schuld macht dich ganz schuldig. Und Paulus sagt: Ich war bei euch mit Schwachheit, mit Furcht und großem Zittern. Das kann man sich bei der Intelligenz und der Ausbildung und Rhetorik, die Paulus sicherlich hatte, nicht vorstellen. Aber Paulus wusste, menschliche Weisheit, menschliche Begabung können einen Menschen nicht verändern. Du kannst dich noch so anstrengen. Wenn Gott es nicht tut, wird nichts passieren. Deshalb sagt Paulus weiter: Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht bestehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen vernünftigen Reden und menschlicher Weisheit und guter Rhetorik auf der einen Seite und dem Wirken der Kraft des Heiligen Geistes auf der anderen Seite. Vernünftige Reden, menschliche Weisheit, gute Rhetorik, das mag dich gut unterhalten, aber es führt eigentlich immer dazu, dass der Redner im Mittelpunkt steht und der Musiker. Die Kraft des Geistes dagegen legt die Wahrheit des Wortes Gottes so aus, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott groß gemacht wird und dass unser Gewissen, unser Herz angesprochen wird. Geistliche Vollmacht legt immer den Fokus auf Gott und sein Wort. Und Gott gibt seinen Worten göttliche Kraft und göttliche Wirkung. Die fünfte Entschuldigung, mangelnde Eignung. Man hat den Eindruck, Mose total verzweifelt, sagt Mose, aber Mose sprach aber, mein Herr, sende, welchen du willst, welchen du senden willst. Ich bin nicht der Richtige. Aus seiner Sicht waren alle anderen Menschen besser geeignet als er. Mich erinnert das an Gideon. Den hat Gott berufen, um sein Volk aus der Hand der Midianiter zu befreien. Und Gideon fühlte sich vollkommen ungeeignet. Ich lese euch mal ein paar Verse aus Richter 6, Vers 11. Und ein Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche zu Ophra. Da war Joas, der Vater der Esriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen an der Kelter, dass er flöhe vor den Midianitern. Gideon drischt Weizen in einer Weinpresse hinter Mauern, um von Midianitern nicht erwischt zu werden, die ihnen immer alles weggenommen haben. Normalerweise drischt man Weizen auf dem freien Feld und nicht in der Weinpresse. Aber das war nicht möglich, weil die Midianiter das Land besetzt hatten. Und dann Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Sicher dachte Gideon, streitbarer Held, das spricht er wahrscheinlich von jemand anderem. Du siehst doch, wie ich mich hier verstecke. Ich bin ganz sicher kein streitbarer Held. Von Tapferkeit kann keine Rede sein, sonst würde ich nicht in der Weinkelter Weizen dreschen. Vers 13, Gideon aber sprach zu ihm, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählen und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und unter der Midianiter Hände gegeben. Gideon brachte die augenblickliche Situation einfach nicht mit den Zusagen Gottes zusammen. Wo war Gott heute? Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, ich füge hinzu, in dieser deiner kleinen Kraft. Du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Gott geht auf die Bedenken Gideons gar nicht ein. Gott hat auch kein Problem mit der begrenzten Kraft Gideons. Stattdessen bekommt Gideon den Auftrag, Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien. Vers 15, er aber sprach, mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Jetzt wird's interessant. Wisst ihr, was Gott Gideon gegeben hat, um Israel zu erlösen? Fackeln, Krüge und Posaunen. Das sind doch tolle Waffen gegen die Midianiter, die für ihre Brutalität und Rücksichtslosigkeit bekannt waren. Solche Waffen waren ganz sicher nicht dazu geeignet, die Midianiter zu beeindrucken. Und dann Vers 15, der Rest vom Vers, siehe, meine Freundschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Gideon sagt, ich bin vollkommen bedeutungslos. Ich komme aus einer ganz armen Familie. Was willst du mit mir? Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen einzelnen Mann. Gideon und Mose fühlten sich ungeeignet, aber Gott war mit ihnen. Ich will mit dir sein. Und darauf kommt es an. Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Die sechste Entschuldigung, mangelnder Erfolg. Davon haben wir vorher gelesen. Mose war ja inzwischen in Ägypten. Und Pharao unterdrückte das Volk Israel nur noch mehr, nachdem Mose mit Pharao gesprochen hatte. Und Mose verstand das einfach nicht. Er war doch im Auftrag Gottes unterwegs. Warum gab es solche Schwierigkeiten? Wir kämpfen immer mit Schwierigkeiten im Reich Gottes. Und Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 8, und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, die mir ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. So funktioniert Gottes Reich. So funktioniert seine Volkswirtschaft. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du von Gott in mächtiger Weise gebraucht und benutzt werden möchtest, wenn du nahe bei Gott sein möchtest, wenn du seine Stimme hören möchtest, dann musst du einkalkulieren, dass du schwach sein musst, dass Gott dich zerbricht. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Unsere eigenen Stärken, unsere eigenen Möglichkeiten machen uns stolz und hochmütig. Aber das kann Gott nicht gebrauchen. Deshalb muss uns Gott klein machen, wenn wir von ihm gebraucht werden möchten. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist nicht einfach für uns. Aber so funktioniert das Reich Gottes. Wir haben das auch erlebt. Ich habe das erlebt. Gott hat uns zerbrochen. Wir waren so oft verzweifelt. Wir können uns nicht vorstellen, wie arrogant Paulus war. Er hat zu den Füßen Gamaliels gesessen. Die berühmtesten Lehrer und Rabbis haben ihn gelehrt. Er war einer der wenigen auserlesenen Schüler, die das Vorrecht hatten, bei Gamaliel zu sitzen. So viele junge Leute wollten das auch. Paulus war handverlesen. Das macht ihn stolz und hochmütig. Und was sagt er jetzt? Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Und Paulus hatte einen Pfahl im Fleisch. Irgendetwas quälte ihn. Er hatte ständige Schmerzen. Es quälte ihn und er rief zu Gott. Und er sagte wahrscheinlich zu Gott, du weißt doch, wie viel ich für dich getan habe. Du weißt doch, wie ich mich für dich einsetze und ich könnte noch viel mehr machen, wenn ich gesund wäre. Ich predige das Evangelium und nehme jede Menge Entbehrungen auf mich. Ich scheue keine Mühe. Befreie mich von diesen Schmerzen. Und Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hört sich in unserer Welt vollkommen verrückt an. Gott möchte, dass wir uns unserer Schwachheit bewusst werden, unserer eigenen Nichtigkeit und Vergänglichkeit, damit wir endlich verstehen, dass es nur auf Gottes Kraft ankommt. Paulus sagt, wenn ich diese Krankheit und Not nicht hätte, dann wäre ich unerträglich hochmütig und arrogant. Ich kenne mich. Wenn wir uns aber ganz auf Gott verlassen, vollkommen abhängig von ihm sind, dann gibt uns seine Kraft. Und wir sind nur dann wirklich stark, wenn alles von Gott kommt und nichts mehr von uns selber kommt. Erinnern wir uns, Gott hat uns berufen, treu zu sein. Gott sucht nicht den Erfolg. Gott sucht nicht nach den Werten dieser Welt, wie die Bibel sagt, die alle vergehen, die alle wertlos sind. Gott sucht Frucht für die Ewigkeit. Und in seinem Reich ist die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig. Siebte und letzte Entschuldigung. 2. Mose 6, 12. Mangelnder Rückhalt. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israel hören mich nicht. Wie sollte mich denn Pharao hören? Mose sagte zu Gott, die Kinder Israel vertrauen mir nicht. Ich habe auch den Eindruck, sie können mich gar nicht leiden. Was sagte Jesus in der Bergpredigt, Lukas 6, 26, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet, desgleichen taten ihre Väter den falschen Propheten auch. Salbungsvolle Worte und Anerkennung von den falschen Leuten ist gefährlich, weil es einfach gelogen ist. Falsche Propheten und falsche Leute sagen uns, was wir hören wollen. Da geht es um Anerkennung von Menschen. Viel wichtiger ist die Anerkennung und Ehre von Gott. Und Gott möchte, dass wir das tun und das sagen, was er uns aufgetragen hat, egal wie die Leute reagieren. Deshalb wollte Gott, dass Mose den Auftrag Gottes erfüllt, ob ihm das Volk Israel zuhört oder nicht. Mit anderen Worten, auch wir haben diesen Auftrag. Gib Gottes Botschaft gewissenhaft und ehrlich weiter. Gott hat uns nicht beauftragt, die Botschaft zu verändern, sogar gefährlich. Gott droht uns in seinem Wort, sondern sie einfach so weiterzugeben, damit wir am Ende unseres Lebens von unserem Herrn hören, Matthäus 25, 21, ei du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freuden. Erinnern wir uns, Mose hatte 7 Entschuldigungen, warum er den Auftrag Gottes nicht ausführen wollte. Wir haben versucht, 7 Antworten aus der Bibel zu geben, um diese Entschuldigungen zu entkräften. Deshalb ließ Gott auch keine Entschuldigung Moses gelten. Es ist sogar so, in 2. Mose 4, 14 wird uns berichtet, dass Gott zornig war, weil Mose nicht gehen wollte. Aber dann ging Mose. Und was waren mit seinen Schwächen und seinen Entschuldigungen? Die vielen Schwächen waren für Gott kein Problem, im Gegenteil. Sie waren der Grund, warum er ihn haben wollte. Weil Gott eben mit den Schwachen arbeitet. Gott kann mit Menschen arbeiten, die sich nichts mehr zutrauen. Wer alles selber machen will, ist viel zu schwach in den Augen Gottes, dass er ihn gebrauchen könnte. Weil diese eigene Stärke ist Müll. Denn Gott beruft nicht die Qualifizierten und Begabten, sondern er qualifiziert die Berufenen, andersrum. Er beruft dich und dann gibt er dir die Kraft. Und was lesen wir in Hebräer 11, wo es, da gibt es so eine Art Zusammenfassung vom Leben Moses. Durch den Glauben wollte Mose, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharaos und erwählte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Durch den Glauben weigerte sich Mose, zur Pharaos Familie zu gehören. Er lehnte Reichtum und Ehre Pharaos ab. Und das, obwohl er der adoptierte Sohn der Tochter des Pharao war. Er gehörte zur Elite. Vielleicht war er der nächste Pharao. Besser und erfolgreicher ging es gar nicht. Und Mose wusste, dass Pharaos Familie ein Rückschritt war, verglichen mit Gottes Familie. Deshalb entschied sich Mose, seine wahre Herkunft nicht zu verstecken, für ein paar kurze Jahre irdischen Ruhms. Und was ist die Folge? Anstatt 2 Zeilen Hieroglyphen auf einem unbedeutenden Grab, erinnern wir uns heute an Mose im ewigen Wort Gottes. Als den Knecht des Herrn, so wird er bezeichnet an vielen Bibelstellen. Mose, der Knecht des Herrn. Mose erwählte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Das sollten wir uns ganz tief einprägen. Gäbe das nicht auf, was uns am wichtigsten ist im Himmel, für das, was dir eine kurze Befriedigung liefert in dieser Welt. Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust und allem, was sie zu bieten hat. Hebräer 11, 26, Mose achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Mose war überzeugt, dass diese herrlichen Schätze Ägyptens, diese prächtigen, großartigen Schätze Ägyptens wertlos waren im Vergleich zur Ewigkeit, die auf ihn wartete. Die Treue zu Gott und die Liebe zu seinen Leuten waren ihm wertvoller als die Schätze Ägyptens. Das ist die große Herausforderung unseres Lebens, dass wir uns blenden lassen von dem, was diese Welt zu bieten hat. Moses Belohnung war eine ewige Belohnung. Sein Glauben schaute auf den Siegespreis. Und er wusste, dass eine Minute, nachdem ich sterbe, kommt es nur noch auf diese Dinge an. Mose sagte, ich bin kein guter Botschafter, aber Gott sagte, ich bin es. Mose sagte, ich habe keine Autorität, aber Gott sagte, ich habe sie. Mose sagte, ich bin kein guter Redner, aber Gott sagte, ich bin es. Mose sagte, ich bin nicht der Richtige, aber Gott sagte, ich bin es. Mose sagte, ich bin nicht erfolgreich, aber Gott sagte, ich bin es. Mose sagte, ich bin vollkommen ungeeignet, aber Gott sagte, du bist geeignet. Und warum ist es so? Weil Gott zu Mose sagte, ich bin mit dir, ich will mit dir sein. Ich bin mit dir. Gott hat Mose berufen, das Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land zu führen. Gott hat uns berufen, die Menschen aus Ägypten, ein Leben für die Sünde, die Menschen, die in Sünde leben, die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen. Damit sie nicht in die Hölle kommen, sondern in Gottes ewige Herrlichkeit. Wir haben einen Auftrag. Du und ich, wir haben einen Auftrag. Bevor Jesus diese Erde verlassen hat, nach seiner Auferstehung, hat er den Jüngern und uns allen hinterlassen, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine Minute nach dem Ende unseres Lebens sind wir im Himmel oder in der Hölle. Lukas 16 müsst ihr mal lesen. Dort wird uns berichtet, es gibt viele andere Stellen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, und es ist eine Selbstverständlichkeit. Wer Jesus angenommen hat, der bekommt Vergebung. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Nur wer zu Jesus gehört, kann auch auf seinen Namen getauft werden. Und ich frage mich und ich frage euch, sagen wir den Menschen diesen Auftrag? Lasst uns den Auftrag ernst nehmen. Wir sind schwache Leute, keine guten Redner, wir wissen vielleicht zu wenig. Wir haben oft nicht das richtige Werkzeug, aber Gott liebt es, schwache Leute zu nutzen in seinem Reich, die seinen Auftrag ernst nehmen. Wir müssen bereit sein zu gehen, Menschen von Jesus zu sagen, sie brauchen ihn, sonst gehen sie für immer verloren. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dieses Vorbild von Mose. Er war so ehrlich. Herr, wir haben uns da wiedergefunden bei den ganzen Entschuldigungen. Herr, wir sind auch genauso unfähig. Wahrscheinlich noch viel unfähiger. Aber du brauchst ja gar nicht die Fähigen. So oft sagst du das in deinem Wort. Du brauchst nicht die Begabten. Du brauchst nicht die, die alles wissen. Du brauchst die, die dir vertrauen. Grenzenlos, mit leeren Händen. Das gib uns, Herr. Und den Mut zu gehen, zu dir zu stehen, Menschen zu sagen, dass sie dich brauchen. Was hilfe es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und seine Seele zu verlieren, Herr. Wir bitten dich, gib, dass viele Menschen gerettet werden. Danke dir für deine Gegenwart. Amen.